Frau Wimmer an ihre Bekannten, Freundin, die das ermöglicht haben. Ich stehe heute Abend hier, weil ich leben will und weil ich erkannt habe, dass es so nicht weitergeht und dass was fundamental sich auf diesem Planeten was ändern muss, weil wir uns sonst auslöschen als Menschheit. Der eine Aspekt war mal in den 60ern groß, Atombombe, Wasserstoffbombe, dass sich die Menschheit vernichten kann. Dann ist den Leuten in den 70er, 80er Jahren klar geworden, dass die Erde rund ist und begrenzt und dass man sie nicht weiter so zerpflücken darf und kann. Und das hat man wieder verdrängt. Und einigen von Ihnen ist vielleicht schon klar geworden, dass sich die Menschheit von innen her zerstört an zwei Punkten. Der eine ist schon eher bekannt, der Zellkern, davon haben wir alle schon was gehört. Die andere Instanz, die zweite Achillesferse der Menschheit, die wir durchsägen im Moment, das sind die Bakterien in unseren Zellen, die den Sauerstoff veratmen. Das habe ich erst später im Studium, ist mir das klar geworden. Ich habe deswegen das weiche Fach Biologie gewählt und habe mein Ziel, Chemiker zu werden, aufgegeben, weil ich als 16-Jähriger konfrontiert worden bin mit der Information, dass eben die Meere am Kippen sind. Und die Meere produzieren uns 80% vom Sauerstoff. Bloß die ertragen nicht beliebig viel Gifte. Und wenn die kippen, dann gehen die ganzen kleinen Algen kaputt, Plankton, was man es nennt, das produziert uns 80% vom Sauerstoff in der Atmosphäre. Die Pflanzen an der Landoberfläche 20%. Diesen Impuls hatte ich, bin ins Studium gegangen, um mich eben fürs Leben zu engagieren. Und deswegen muss man ja was vom Leben verstehen, so dachte ich ja. Und war sofort frustriert worden von den älteren Studenten, von unseren Betreuern, die gesagt haben, das, was ihr auswendig lernen müsst, um die Klausuren zu bestehen, ist Schnee von gestern. Und das hat mich natürlich schockiert, aber ich sage, die Medizin macht doch Genetik und ihr behauptet es und Gene und alles, ja? Nö. Und naja, dann habe ich selber rumgelesen und geguckt, was interessant ist und war mir schon klar, in der Meeresbiologie gibt es so unglaublich unterschiedliche Lebensformen, also das wollte ich schon studieren, ja. Aber so leicht kommt man nicht als kleiner Student in die Meeresbiologie. Man muss blond sein, lange Haare, guckt sie aufwärts und dann geht es aber als junger männlicher Student, ist fast unmöglich in die Meeresbiologie zu kommen. Ich habe dann bei einem anderen Professor, der mit Meerestieren arbeitete, angeheuert. Ich habe einfach gesagt, das Studium, das ist ein Chaos, das geht nicht so. Und er sagt, ja, und was soll man machen? Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte bei Ihnen im Labor arbeiten. Sie haben sicherlich ein paar Aufgaben oder so, ja? Ja, und hin und her. Und dann habe ich einen Job bekommen, Nerven bei Meerestieren zu färben. Und das ist denen über Jahre nicht gelungen. Bei Insekten ging das. Das ist mir gelungen. So kam ich ans Elektronenmikroskop, das wollte ich, ja, weil es gibt im Leben 17 unterschiedliche Bautypen, die anders sind als unser Bautyp. Unser Bautyp ist identisch vom Grundprinzip wie der Pflanzen, der Tiere, ja, der Pilze auch. Und da gibt es 17 ganz unterschiedliche noch. Und das wollte ich studieren. Und manche nur als Einzeller, die sind aber komplett anders aufgebaut, funktionieren komplett anders. Und das hat mich interessiert, also ans Elektronenmikroskop, um da reinzugucken. Und da kam dann für mich die Wende. Und zwar entdeckte ich in einer ganz kleinen mikroskopischen Alge, entdeckte ich Strukturen, die die Kriterien eines Virus erfüllen. Also tausendmal kleiner als ein Bakterium, kein eigener Stoffwechsel, quasi tote Materie, aber können raus aus der Alge, gehen in andere wieder rein, werden wieder vermehrt. Also bloß die Alge wuchs und gedeiht, von wegen Sterben und nur mit Impfen überleben und so weiter, ja. Und dann habe ich gesagt, hallo, zu meinen Professoren, ich habe hier ein harmloses Virus entdeckt. Da. Und eigentlich hätte ich da schon was kapieren müssen, dass fundamental auf dem Sektor was nicht stimmt, weil es hat niemand interessiert. Sie müssen sich mal vorstellen, eine Struktur wie ein Virus, ja, klein, vermehrt sich, geht raus, kann rein, ja, und macht nichts. Das ist doch eine Sensation, oder? Nee, geh woanders hin. Ich muss kämpfen und machen und schiebe und so weiter. Und dann habe ich ein Labor bekommen und habe das Ding isoliert, fotografiert und charakterisiert. Also ich habe gesagt, guck, ich sehe was in der Alge, was du nicht siehst, aber mit dem Elektronenmikroskop kann man sehen. Ich hole es raus, fotografiere es im isolierten Zustand, also ich zeige, ich habe was. Dann zerlege ich es in seine Bestandteile, dann kriege ich dieses Bandenmuster raus, so wie die heutigen modernen Preisschildchen ausschauen. Das nennt man Biochemie, wenn man das mit den Eiweißen macht. Das nennt man auch Biochemie, wenn man das mit dem, was im Kern des Virus drin ist. Naja, auf jeden Fall, als ich das Labor bekommen habe, haben sie gesagt, so, jetzt gehst du mal zu den Medizinern und lernst, wie man so ein Virus isoliert. An der Uni Konstanz gab es damals noch keine Virologie. Also bin ich zu den Medizinern gegangen und habe einen Tritt in den Hintern bekommen, was mir denn überhaupt einfällt, die zu belästigen. Ich habe gesagt, aber mein Professor, der ist doch Mediziner und der hat mich geschickt. Und ja, Irrtum und keine Zeit, geht nicht. Wir haben ja auch noch nichts dabei gedacht. Dann habe ich einfach dieses Teil isoliert, so wie man diese kleinen Teile aus Bakterien isoliert. Und habe das gemacht, fotografiert, prima. War ich Virologe. Da ging AIDS los. So richtig volle Pulle. Gab es noch keine AIDS-Hilfe. Also erkläre ich den Studenten und Bediensteten der Universität, wie das jetzt so ist mit den Storchen und mit dem Virus und mit dem Kondom. Ja? Bis mir ein österreichischer Professor auf die Schulter klopfte und mich fragte, Herr Lanka, haben Sie das überprüft, was Sie da erzählen? Und bin ich bleich geworden und habe gesagt, nein. Sagt er, das ist ein Fehler. Weil Todesangst kann töten, wenn das gar nicht stimmt. Ja, aber warum zweifeln Sie das an? Ja, er ist immer in St. Anton auf dem Nobelpreisträgertreffen, die der Manfred Eigen organisiert. Und da war 86 war der Gallo da, ja. Und niemand hat mit dem geredet. Und das kam ihm komisch vor. Und alle haben sich gemauschelt, ein Betrüger hat früher schon Testverfahren patentiert für Viren und musste die zurücknehmen und hin und her. Aber er war der Chef vom Nationalen Krebsinstitut, das aus dem Militärinstitut hervorgegangen ist. Muss nach außen hin und der Präsident Nixon 1969 gesagt hat, so, wir machen keine Biowaffen mehr, jetzt erforschen wir den Krebs und das sind ja auch Viren, aber die sind so langsam, diese Viren, die kann man als Waffen gar nicht benutzen und das erforschen wir jetzt. Und da von diesem Institut war Gallo der Chef. Also, ich gehe in die Bibliothek und gucke an, was Gallo gemacht hat. Und Gallo war schlau. Die amerikanische Regierung hat am 23. April 1984 eine Pressekonferenz abgehalten und behauptet, sie hätten mit ihrem Forscher das AIDS-Virus entdeckt. Aber da war nichts publiziert. Die Publikation kam erst einen Monat später. Und dann hat es niemand überprüft. So wie ich es auch nicht überprüft hatte. Und das war der Beginn der Story, wie ich da reingekommen bin. Und wie ich dann begonnen habe zu recherchieren. Weil ich dachte zuerst, ich bin verrückt. Alle reden, also die ganze Welt und die Regierung, die jetzige Präsident sogar Nobelpreis, ja. Atom out, Nano in, ja. Da kommen wir später drauf, ja. Auf jeden Fall, ich dachte, ich bin verrückt. Und ich habe Angst gehabt, ich verliere mein Labor, ich fliege von der Uni und fertig. Also, habe ich die Luft angehalten. Bin ins Labor und habe die ganze Virologie studiert, die ganze Bakteriologie, die Ideengeschichte, wo das herkommt. Und das erzähle ich Ihnen gleich, Teil 1 vom Vortrag. Das Wesentliche ist nicht das, was ich sage, das ist nur für Sie, sich zu orientieren und Ihnen zu ermöglichen, selbst das zu überprüfen, nämlich die Beweisfrage zu stellen. Und da kommt ein ganz anderer rein ins Spiel, nämlich mein Kollege Karl Krafeld. Und er ist die bedeutendere Person. Deswegen, wenn man jetzt was freundlich ist von Ihnen zu sagen, ja, Dr. Lange und seine Schriften, ja, kannst du mal genauer reinschauen, das Wenigste, was da überhaupt steht, habe ich geschrieben. Ja. Das eine ist hier eine Information zu haben, das andere ist die Information umzusetzen. Und das hat Karl Krafeld gemacht. Er hat gesagt, der Staat behauptet diese Dinge, nicht die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie wird immer als Blitzableiter benutzt, ja. Oh, das ist das Geld und hin und her. Nein, der Staat gibt alles vor. Und wie Sie später sehen können, es ist die US-amerikanische Regierung, die im Detail alles vorgibt. Wie der Impfstoff hergestellt ist, was drin ist, welche Testverfahren gemacht werden, die Viren zu... Und das wird über den Briefträger, die Weltgesundheitsorganisation, wird das in alle Welt transportiert. Und seit 2005 ist das Gesetz, das, was die WHO empfiehlt, wenn der Nationalstaat nicht innerhalb 6 Wochen widerspricht, das umzusetzen. Und was hier umgesetzt wird, mit allen Impfprogrammen, nach dem Zweiten Weltkrieg, ist exklusive USA-Politik. Sodass Sie auch verstehen werden, warum in unseren Impfstoffen Wirkverstärker drin sind, wo es heißt, die sind nicht erforscht, die sind bestens erforscht. Seit 1944 experimentiert die Armee der USA mit diesen Impfstoffen an eigenen Soldaten. Hunderttausende Soldaten, die Versuch gemacht, das ist lückenlos dokumentiert, das haben sie sogar veröffentlicht. Das können Sie nachlesen, ganz einfach. Diese Wirkverstärker, nämlich Öl-Wasser-Emulsion, aber so klein gemacht, dass sie in Nanoform sind, dass die selber chemisch inert werden, der Körper kann die nicht verstoffwechseln, obwohl die Ausgangsmaterialien mal natürlich waren. Ja? Also diese Ölemulsion haben schrecklichste Krankheiten gemacht, das ganze Golfkriegssyndrome, Nervenauflösung und so weiter, kommt aus diesen Substanzen raus. Und die haben jetzt alle in unserem Pandemiestoff drin, während diese Stoffe oder andere Wirkverstärker wie Aluminiumhydroxid in den USA verboten sind. Deswegen verstehen Sie jetzt nach außen hin, oho, wir machen das Atom weg, Atom out und Nano in. Aber nicht in den USA. Also ich deute jetzt hier eine politische Komponente an, die Sie im Laufe des Vortrags auch nachvollziehen können, dass Sie auch sehen, das ist kein Irrtum, was hier läuft, oder kein Nichtwissen oder ja, Idiotie vielleicht. Nein, es ist knallharte Politik. Und wenn wir das nicht überwinden, denn ciao Menschheit, ja, weil mit diesen Giftladungen, die wir schon drin haben, und noch welche drauf, ja, die Rate an Missgeburten bei Geburt, schwer Missbildung bei Geburt, hat von 1983 bis 1993 hat es sich innerhalb von 10 Jahren verdoppelt, auf knapp 8%, innerhalb ein Drittel einer Generationszeit. Ja. Und wenn sich die nochmals verdoppelt, dann kann keine Gesellschaft sich mehr aufrechterhalten. Also wir zerstören uns von innen her. Dazu natürlich noch Mangel an Vitaminen, Fehlernährung, sonstige Gifte, das beschleunigt all das. Es ist sozusagen Krieg, der hier gespielt wird, in unserem Körper. Es gibt hier eine individuelle Komponente, sich zu schützen. Aber glauben Sie nicht, dass Sie, wenn Sie es wissen und sich nicht impfen lassen, dass Sie geschützt sind. Sondern Sie müssen aktiv werden. Sie dürfen das nicht dulden. Und das ist ein anderes Konzept, was es ermöglicht, nämlich Rechtsstaatlichkeit, ein geistiges Konzept, ja, eine geistige Linie, die uns aus dem Schlamassel herausführen kann, wenn Menschen das wollen. Und deswegen stehe ich hier. Es ist ein geistiges Konzept, was sich entwickelt hat, nämlich in der Industrialisierung durch Tom Paine, ein Stahlbauingenieur wie Karl Krafeld, der die Menschenrechte formuliert hat, als erster. Der gesagt hat, so geht's nicht. Die Leute zerstören, wenn sie gearbeitet haben, ja, dass man keine Rente mehr zahlen muss, vergiften. So geht's nicht. Ja. Dieser Tom Paine wird heute ignoriert. Aber auf ihn aufbauend, auf ihn und dann auch auf andere, also in der Geistesgeschichte ist es kein geringer als Martin Luther, der das Denken in Europa wieder einführte. Davor war das Denken ja verboten. Da waren ja die Stellvertreter Gottes, die sagen, die Erde ist eine Scheibe und wer das anzweifelt, der kriegt die Rübe ab. Und man kann sich also nicht auf Gott legitimieren, weil es in der Bibel nicht drinsteht, sondern man muss sich selber Regeln geben. Das ist diese geistige Linie, die zum positiven Recht, zur Rechtsstaatlichkeit, zu den Menschenrechten führen. Ja? Und mit diesen Mitteln, die da sind, den alle Staaten unterliegen, weil die das unterschrieben haben, den jeder Beamte unterliegt, weil er das unterschrieben hat. Mit diesem Hebel können wir diesen Wahnsinn überwinden. Und es reicht, wenn es an einer Stelle knallt, der Ballon. An einer Stelle. Wenn ein Bürgermeister aufsteht, ein Landtagsabgeordneter, ein Bundestagsabgeordneter, ein anderer Amtsträger, ein Kreisrat sich auf die Hinterbeine stellt, ja, und sagt, ich habe es überprüft, die staatlichen Organe haben nicht nur nicht versagt, sie haben über viele Jahre wieder besseren Wissens gehandelt. Es liegt offen da, nämlich auf dem Internet oder in unseren Büchern, die Dokumente. Die sind nämlich alle auch kostenlos übers Internet zu beziehen. Auf unserer Internetseite klein-media.de. Und mit denen können Sie arbeiten. Und das ist der Hebel, das zu überwinden, wo die Menschheit reingerutscht ist. So einfach ist es. Sie ist reingerutscht. Und entweder gehen wir alle unter oder wir schaffen es. Keiner oder alle. Das ist die Devise. Mir ist es klar geworden, wenn die Menschheit als 16-, 17-Jähriger sich vergiftet, weil sie alles Gift ins Meer reinlaufen lässt, weil es billiger ist, einfach der Abfall ins Meer zu schmeißen, ja? Dann werden wir ersticken. Ich habe mal einen ersticken sehen, das ist kein Spaß und habe ich keine Lust dazu. Und deswegen bin ich hier mit dem Ziel, Ihnen Ihre Verantwortung klar zu machen und Ihnen auch das Mittel in die Hand zu geben, selber aktiv zu werden. Und nur wenn Sie ein Ziel haben, ein positives Ziel, können Sie auch diese Realität aushalten. Und das unterscheidet uns von allen anderen Grüppchen, die es da gibt. Die nämlich immer übers Böse schimpfen und wie schlecht die Welt ist und da und da und alles darstellen, bis ins Detail, ein bisschen übertreiben und da kann man nichts machen und so weiter. Ja? Die leben quasi vom Elend, ja? Und stabilisieren das da automatisch. Das ist der Unterschied. Uns geht es darum, mit diesem Wissen etwas zu bewegen, nämlich Sie. Dass Sie Verantwortung übernehmen, für sich zuerst einmal und dann für alle. Das ist Ziel vom Vortrag. In der Diskussion werden Sie natürlich ein bisschen belohnt mit biologischem Wissen, wie schön eigentlich das Leben ist, was man schon kapiert, was man weiß, wie in Theorie alles ganz toll ist. Die Bedeutung von Hahnemann, das sage ich jetzt schon mal, um die Spannung zu steigern. Ja. Hahnemann, das wird jetzt ein paar im ersten Blick vielleicht enttäuschen oder empören, ja, aber Hahnemann ist der bedeutendste Mediziner. Der wichtigste. Warum? Weil er erstmal Raum geschaffen hat, für andere sich zu entwickeln. Er hat gebrochen mit den Dogmen, die heute noch weiter wirken. Er hat gebrochen mit dem Vergiften, er hat gebrochen mit dem Konzept, dass der Mensch funktioniert wie eine Maschine und alle gleich und bei gleichen Umständen, Zuständen, Symptomen immer das Gleiche geben. Und er hat gesagt, jeder Mensch ist einzeln, individuell zu betrachten und das ist ja auch Basis und Zentrum der Erkenntnisse von Dr. Hammer. Aber er hat da mal gebrochen mit der Tradition. Und diese Tradition, um jetzt ins Thema einzusteigen, worauf die gesamte westliche Hochschulmedizin, die über den Vatikan und die Industrialisierung über die USA bis in den letzten Winkel dieser Welt reingetrieben worden ist, Impfen und AIDS, ja? Dieses Konzept basiert auf der Säftelehre aus Griechenland. Und dieses Konzept ist falsch. Dieses Konzept basiert auf Krieg, nämlich Gift und Gegengift. Und da muss man kämpfen. Und wenn man ein Symptom hat, dann gibt man Gift. Bis heute. So einfach ist es. Das ist die ganz zentrale, der Ausgangspunkt der westlichen Hochschulmedizin, die Säftelehre. Die Säftelehre im antiken Griechenland entstanden. Es geht davon aus, dass ein Ungleichgewicht der Säfte im Körper ein Gift macht. Ja? Und dann wird man krank. Was gut ist an dieser Säftelehre ist, dass wir tatsächlich sehr viele unterschiedliche Säfte im Körper haben. Nämlich über 260 unterschiedliche Säfte. Eine Flüssigkeit im Auge, im Knie und sonst wo. Ja? Verdauungssekrete und so weiter. So viele unterschiedliche Säfte. Aber dieses Konzept war falsch. Man hat zwar geglaubt, dass der Körper ein Gegengift macht. Auf der einfachen Beobachtung, Alkohol, ich sehe hier Alkohol trinken, ja. Wenn man als Kind eine Flasche Schnaps trinkt, ja, und gelähmt davon ist, dann muss ich dem Kind den Magen auspumpen, sonst stirbt es an Alkoholvergiftung, wenn es schon gelähmt ist. Im Kohl oder im Jelzin oder so, da brauchen sie mit 2 Litern nicht kommen. Da kommen die erst auf Kammer und machen Weltpolitik, ja? So. Und darauf schloss man, wenn ich so ein Gift immer nehme, macht der Körper ein Gegengift. Das glaubt man dadurch bewiesen zu haben. Heute weiß man, der Körper macht Enzyme. Machen Sie doch mal das Ding, nicht nur in der Fastenzeit, mal 4 Wochen nichts zu trinken und dann trinken Sie mal Ihre 2 halbe, ja, oder 5 Schnaps. Und dann sehen Sie, was passiert. Ihr Körper ist entwöhnt. Er hat nicht mehr die Enzyme, dieses Zellgift, die Verstoffwechsel. Aber nicht Gift und Gegengift, das hat man nie gesehen. Trotzdem ist es die Basis der gesamten westlichen Hochschulmedizin. Als im 19. Jahrhundert klar war, durch chemische Analysemethoden, dass man bei keiner Krankheit ein Gift gefunden hat, weder bei Tetanus noch bei Diphtherie, Meningitis, Hirnhautentzündung, bis heute nicht. Hat man nirgendwo ein Gift gefunden am Hirn oder vielleicht im kleinen Zeh versteckt, dann kam schnell ins Hirn, macht die Hirnhautentzündung und dann verschwindet das Gift wieder, ja? Bis heute nicht, ja? Trotzdem behauptet man das. Man hat die Säftelehre genommen, Gift und Gegengift. Und als man chemisch die Gifte nicht nachweisen konnte und auch gezeigt hat, dass Bakterien, die theoretisch in der Lage sind, Gifte zu produzieren, nämlich in der Leiche, das wissen wir alle, das soll das die Leiche nicht essen, oder den verdorbenen Kartoffelsalat vom Wirt, ja, soll man auch nicht essen. Natürlich können Sie, kleiner Tipp dabei, bei dem Eintrittspreis drin, was erwartet, ja. Sollte Ihr Partner bei Lehman Brothers Ihr ganzes Haus verzockt haben, ja, aber noch eine kleine Lebensversicherung, ja, dann machen Sie doch so mal ein bisschen Leichengift, ganz einfach. Kartoffelsalat stehen lassen eine Woche oder viel einfacher, eine Bouillon, abkühle, überall sind Sporen in der Luft, können Sie niemals steril machen, die kommen da rein, ja, dann schließen es luftdicht ab, die Sporen entwickeln sich zu Bakterien, ja, dann verbrauchen die den Sauerstoff nach einer Weile und wenn sie anfangen zu blubbern, dann ist es Zeit, wo die Bakterien ihren Stoffwechsel umstellen, die in der Leiche auch, das dauert 3-4 Tage, im Sommer manchmal schneller, ja, wenn die Leiche nicht gekühlt ist, ja. Und dann, wenn die Bakterien keinen Sauerstoff mehr haben, dann sind deren Abfallprodukte stärker oxidiert als das normale, was hinten rauskommt. Wenn ihr Rost am Auto noch stärker verrostet ist, also noch oxidierter, dann wird er giftig. Und so ist es auch mit den Bakterien, ja. Also, so können sie Leichengift in der Bouillon machen, ja. Ihrem Alten immer wieder ein bisschen ein. Man würze gut würzen, dass es nicht schmeckt, ja. Und alsbald wird er von der Möglichkeit des vorzeitigen Ablebens Gebrauch machen. Und noch ein Tipp. Diese biologischen Toxine, ja, die sind nach ein paar Stunden nicht mehr nachweisbar. Das sind ja viele südamerikanische Gifte. Ja. Diese Abfallprodukte sind Eiweiße, die selber stark oxidiert sind, nicht so irgendwelche Pfeilgifte in Südamerika oder so. Die zersetzen sich selber so schnell und das wussten die Brüder, dass man damit nie Waffen machen kann. Die ganzen Behauptungen mit Biowaffen ist absoluter Quatsch, das hat das Armee selber gemacht. Sie glauben doch, ne, auf der einen Seite entwickeln sie Atombomben weiter und Nixon macht ja auch Friedensengel, ja. Um Nobelpreis ist er mit Watergate gekommen, sonst hätte er ihn damals schon gekriegt, ja, weil er sein Biowaffenprogramm aufgegeben hat. Ja, das geht nicht. Das Einzige, was mit Dings geht, Leichengift, ja, und langsam Dings, und das schädigt den Menschen mit der Zeit. So, okay. Was machen Sie, um an diesem Konzept weiterzuhalten? Machen Sie Wissenschaftsbetrug. Und dass es Wissenschaftsbetrug ist, ja, kann man indirekt schon erkennen aus dem Schrift aus dem Jahr 1976. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man nämlich die Infektionstheorie aufgegeben gehabt. Die Nazis, alle anderen haben Infektionsexperimente gemacht, ja, und haben festgestellt, sie können keine Krankheit übertragen. Sie können nicht einmal Krankheitsphänomene aufrechterhalten, nur mit tiefen Fleischschnitten, Glassplitter rein und Haufen Bakterien dazu gießen und dann zunehmen. Und so konnte ein Eiterprozess aufrechterhalten werden. Deswegen haben wir auch als Gastbuch Deutsche Medizin im Dritten Reich, da können Sie es nachlesen, ja? Sie können natürlich in einem anderen Buch auch nachlesen, deswegen haben wir es als Gastbuch, das Selbstmachtermächtigung von Hitler, das Rockefeller-Institut, die deutschen Virologen ausgebildet hat, wie man jetzt neue Viren nachweist. Verstehen Sie? Davor haben sie grausame Tierversuche gemacht und dann hat man die Tierversuche in den Hühner, ins Hühnerei gelegt, da fällt es nicht so auf, dass das ein grausames Tierversuch ist, ein Hühnerembryo abzuspritzen und dann sagen, das war ein Virus, der ist gestorben. Oder den Zellkulturen, ja, die man tötet im Reagenzglas, indem man ihnen die Nahrungsquelle vorenthält und sagt, jetzt sterben sie, also ist da ein Virus drin. Weil sie gleichzeitig ein bisschen hier von ihrem Speichel oder sonst noch Flüssigkeit reintun. Sie entziehen die Nahrungsgrundlage, tun was rein, dann sterben die Zellen, ja. Und dann sagen sie, da ist ein Virus drin. Und das war schon lang Politik, die ist denn kurzfristig aufgegeben worden, bis die USA die mit neuer Kraft wieder begonnen hat, nämlich im Jahr 51, 52, indem sie aus ihrer Seuchenbehörde, eine ursprünglich militärische Behörde, heute ist sie zivil quasi unterstellt, ist paramilitärisch, alle in Uniform und natürlich angeführt bis heute vom Pentagon. Das können Sie ganz einfach überprüfen. Das war damals der Forschung klar, das Soziologie, und die schreiben, die machen Pseudoforschung, diese Forscher. Und beschreibt hier, solche Feinforschung handelt nach dem Grundsatz, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Sie erforscht den Krebs nach den veralteten Ideen Pasteurs, als sei er die Tollwut. Also auch bei Krebs war klar, man kann das nicht im Kampf denken. Und hat über 50 Jahre vergehen lassen und nichts gemacht. Und die Menschheit weiter geplagt mit Angst und mit Impfung, ja. Man sieht, wie die Politik ins Spiel kommt, sieht man mit Robert Koch. Robert Koch ist eingestellt worden von Bismarck, um ein Argument zu finden gegen die Engländer, die den Suezkanal sich unter den Nagel gerissen haben und nur noch ihre Schiffe durchgelassen haben. Was eine riesen wirtschaftspolitische Bedrohung war vor Europa, vor Kerneuropa. Und man hätte den Briten den Suezkanal madig machen können, indem man einfach bei Gibraltar die britischen Schiffe abschießt. Jetzt brauchte man einen Vorwand. Und man hat gesagt, die Briten würden jetzt von Indien Milzbrand, Pocken, Pest hören. Sie erinnern sich, als in New York zwei Gebäude von diesen unglaublich intelligenten arabischen Terroristen punktgenau warm saniert worden sind, ja, da hat doch die WHO, ja, zwei Wochen danach gesagt, jetzt schmeißt Saddam Hussein Milzbrand, Pocken, Pest. Erinnern wir uns, ja. Und was haben sie gemacht, um zu behaupten, dass Bakterien doch krank machen? Weil 1848 waren schon klare Postulate aufgestellt von Professor Hähne, der gesagt hat, wenn ihr behauptet, dass ein Bakterium krank macht, dann müsst ihr das bei der Krankheit finden, und zwar bei allen, die krank sind. Und das hat nie geklappt, bis heute nicht. Wenn Sie 100 Leute haben, die eine manifeste Tuberkulose haben, finden Sie bei nur der Hälfte etwa, obwohl es eine Tuberkulose ist, diese Bakterien vermehrt, die Robert Koch als Tuberkulosebakterien beschrieben hat. Und die finden sie natürlich in allen Gesunden auch. Und das war klar. Professor Henning hat gesagt, der Organismus muss immer vorgefunden werden. Der muss isoliert werden als zweites Postulat. Und dann muss er die gleiche Krankheit auslösen. Was macht Robert Koch im Auftrag von Otto von Bismarck, um nach außen einen Vorwand zu haben, um den Suezkanal zu blockieren? Er sagt, oh, er ignoriert, dass es nur in den Hälften der Leute, die krank waren, gefunden hat. Was er konnte die isolieren, Bakterien, ja. Hat da aber schon Fehler gemacht. Und das wissen heute alle Biologen. Das Konzept einer Bakterienart ist falsch. Das weiß jeder, der mit Bakterien zu tun hat. Käseherstellung und so weiter. Die Bakterien verändern sich dauernd in ihrer Form und ihrer Funktion. Die tauschen nämlich ihre komplette Nukleinsäure miteinander aus. Die leben in Symbiose miteinander. Und nur wenn ich eine rausnehme, vereinzelt, ja, dann habe ich in dem Moment einen Charakter mit einer bestimmten Form und einer bestimmten Eigenschaft. Die verliert sie aber ganz schnell und dann geht sie kaputt. Während Bakterien, die hier überall leben, in uns, nicht nur im Darm, sondern in allen Geweben, ja, die tauschen sich beliebig aus und bleiben so unsterblich. Und die Sterblichkeit im Leben kommt erst dann, wenn Bakterien sich nicht mehr austauschen können. Alle unsere Zellen sind das Resultat von Bakterien miteinander, die sich spezialisiert haben. Deswegen können wir mehr Energie produzieren, auch mehr leisten als Bakterien. Aber damit ist der individuelle Tod gekauft. Weil die Bakterien können sich nicht mehr austauschen und können sich nicht mehr frisch halten. Und diese Schädigung an den Bakterien in unseren Zellen, die uns den Sauerstoff atmen, das ist die zweite Achillesferse der Menschheit. Was macht Koch? Er führt den grausamen Tierversuch ein. Das könnt ihr nachlesen, die Publikation über ihn, über Milzbrand, die könnt ihr übers Internet finden. Er tötet Frösche, indem er zuerst Mäuse tötet. Er spritzt ihn hinten beim Schwanz in die Vene Leichengifte rein, die er in der Bouillon gemacht hat, wie ich es ihm vorher beschrieben habe. Ja? Jetzt stirbt die Maus. Die Milz der Maus ist geschwollen, wie alle Tiere, die Gifte fressen. Ja? Nämlich ihren Kot, ihren verfaulten Kot auf der Wiese, wenn der Schäfer keinen anderen Platz hat, ja, dann gibt es nämlich Milzbrand. Oder wenn ein Fohlen, sehen Sie doch auch, wer einen Bauer kennt oder wer Pferde kennt, die Stute tut ihrem Fohlen den eigenen Rossapfel hin, dass das Fohlen den frisst. Das braucht es, sonst kann es das Gras gar nicht verdauen. Weil das Fohlen hat noch gerne die Bakterien in ihrem Darm, dass das Gras verdauen kann. Ja? Aber wenn das Fohlen einen verdorbenen, alten Rossapfel fressen will, dann kriegst du einen Schlag von der Stute. Beobachten Sie das mal. So, das Milzbrand, er operiert die Milz der getöteten Maus heraus und transplantiert die unter die Haut vom Frosch. Der zuckt noch ein Weilchen, hüpft rum und dann stirbt er. Und das ist Hautmilzbrand. Meine Damen und Herren, was anderes gibt es nicht auf dem Sektor. Alle Tierversuche bis heute, um irgendwas infektiös zu behaupten, das müssen Sie nur anschauen und Sie sehen, wie primitiv und gleichzeitig wie grausam es ist. So können Sie es überprüfen in Bezug auf Bakterien, ob die krank machen. Grausamste Tierversuche ohne Kontrolle, ja. Ich kann nämlich eine Milz von einer getöteten Maus, ich töte sie auf eine andere Art und Weise, ich gebe ihr zum Beispiel ein organisches Gift, ja, oder Ziankali, dann hole ich die Milz raus von der Maus und der Frosch stirbt genauso. Nichts Infektionskrankheit. Das hat Robert Koch gemacht. Seit der Zeit gibt es Tierversuche, um Krankheitsmodelle quasi zu beweisen. Und das ist Politik. Die ganze Wissenschaft hat sich da dagegen gewehrt, das ist publiziert, das hat sich nur durchsetzen können, weil es nach außen hin von der Politik erwünscht war und weil es als politisches Druckmittel eingesetzt worden ist. Wir können in der Geschichte zurückgehen und wir finden keinen geringeren als Johann Wolfgang von Goethe, der in Faust I eine Riesenschlechterei schildert. Und zwar war ja ein Lebemann, war klar, und zu viel hat er auch nicht riskiert. Er war nur ein Warner, ja, so wie Erwin Schargaff das Buch draußen geschrieben hat, das Feuer des Heraklit, der vor der Gentechnik warnte, 79. Aber groß aktiv geworden ist er nicht, der Goethe, ja. Aber er hat gewarnt, natürlich nicht im Urfaust, nicht in der zweiten, in der dritten Auflage, sondern erst in der vierten Auflage ist diese Szene denn drin. Er war schlau, ja. Danach war das Ding so bekannt und wir konnten ihm nichts mehr machen. Allerdings, man musste auch nichts machen, weil es niemand kapiert hat, weil es niemand interessiert hat. Weil Medizin ist Religion, verstehen Sie? Und gleichzeitig Staatsgewalt. Was beschreibt Goethe? Faust I macht das, was sein Vater auch schon macht. In alchemistischer Sprache stellt er, in alchemistischer Sprache beschrieben, organische Quecksilberverbindungen her, die natürlich auch im Impfstoff bis heute noch drin sind, ja? Wenn man die mit Mousse, was man eindampft, also Latwerge, ja, vermischt, dann sind es die höllischen Latwerge. Und jetzt lesen wir mal zusammen, was Goethe Faust I sagen lässt. Als er zuerst aufs Bauernfest kommt, aufs Dorf, die Bauern applaudieren ihm, wir leben, weil du uns die Medikamente gegeben hast. Ja. Und dann wird es ihm aber peinlich. Er macht sich vom Acker, setzt sich auf diesen berühmten Stein in der Abendsonne und rezitiert. Und sagt, hier war die Arznei, die Patienten starben. Und niemand fragte, und das ist das Wichtige, nicht was ich hier sage, verstehen Sie? Das war nur die Initialzündung, der Beginn. Aber politisch umgesetzt, Goethe umsetzen, das hat Karl Krafeld gemacht, verstehen Sie? Das in den Staat zu tragen, das war nicht ich. Ich mache ein bisschen Biologie, das ist fürs Individuelle, ist das ganz lustig, ja? Aber fürs Gesellschaftliche reicht es nicht aus. Und niemand fragte, wer genagt. So haben wir mit höllischen Latwerden in diesen Tälern, diesen Bergen, weit schlimmer als die Pest getobt. Zur Pest kommen wir auch gleich noch. Ich habe selbst den Tamiflu an Tausende gegeben, sie welken hin. Ich muss erleben, dass man die frechen Mörder lobt. Goethe. Goethe ist nicht zu toppen. Goethe. Und was beschreibt er mit der Pest? Er, Goethe, der noch Hexenverbrennung miterleben musste, ja, in den katholischen Bereichen, ja, war ja selber auch Protestant, ja, der hat das natürlich durchschaut. Was ist denn los mit der Pest? Da müssen wir noch zurückgehen. Gehen wir doch zurück in die Zeit, wo eben der Vatikan erstmals tatsächlich belegbar auftaucht und nicht irgendwelche Dokumente, die durch nichts nachvollziehbar sind, nämlich ziemlich exakt zur Gründung des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nationen durch den Staufer Otto. Davor finden wir, dass sich Rom geteilt hat. Es hat sich nicht geteilt, es hat nur Rom aufgegeben, nach Konstantinopel gegangen und das Weströmische Reich wurde militärisch von Mailand aus verwaltet. Und diese Brüder von Mailand, die haben sich selbstständig gemacht von Rom, also von Konstantinopel. In zwei Schritten. Die erste Nummer war, wir sind Stellvertreter Jesus. Das hat nicht so gezogen. Und dann, wir sind Stellvertreter Gottes. Das hat schon besser gezogen und haben das durchgedrückt mit Gewalt. Das ist bekannt. Und wie sah diese Gewalt aus? Diese Gewalt sah aus, können Sie nachlesen, in der Form wird sie sichtbar durch das Aussatzkonzept. In einigen protestantischen Gebieten konnte der Vatikan die Stadtbücher nicht mehr tilgen, ja, nicht vernichten. Und da finden Sie im gesamten Heilig-Römischen Reich finden Sie Gesundheitsgerichte, die entschieden haben, wer ausgesetzt wird oder wer drin bleiben darf. Man hat also Krankheit benutzt, um es negativ zu definieren. Das war in Griechenland auch schon. Da fang das Ganze ja an. Da hat man dann behauptet, wer krank ist, ist befleckt. Griechisch Miasma. Eigentlich darf der Homöopath, versteht das was ganz anderes drunter, aber diesen Begriff durfte man eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil es negativ gebraucht wurde. Wer krank ist, ist vom Krankheitsdämon befleckt worden und ist gefährlich, dadurch sichtbar, ja. Und das kann natürlich auch übertragen werden. Dieses Konzept, dass Krankheit übertragbar ist, kommt daher. Als Rom eine Zeit lang sein Geldproblem gelöst hat, ja, hat man dieses Negativkonzept aufgegeben. Der Arzt Galenus, Grieche, der hat gesagt, nein, 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 nicht Sünde ist die Ursache von Krankheit, ja, hat mit diesem Konzept gebrochen, sondern Sünde kann die Folge von Krankheit sein. Und wenn wir heute an die Erkenntnis von Dr. Hammer denken, gerade über Psychosen, dass es Konstellationen gibt, wo der Mensch lügt, bedrückt und wahnsinnig wird, ja, aus der Kontrolle gerät, dann ist das hochaktuell. Also man hat Krankheit immer eingesetzt, um Menschen zu strafen und auszugrenzen, schon in Griechenland. Aber hier und für jeden Nachfolg überprüfbar wird es durch das Konzept vom Aussatz. Man hat das Heilig-Römische Reich Deutscher Nation gegründet mit einem sehr positiven Ansatz. Die Staufer, das waren keine Unmenschen, ja. Der hat, weil natürlich die weströmische Armee überhaupt keinen Zugang hatte zu Universitäten. Die waren abgeschlossen, die Universitäten waren in Konstantinopel, die hatten keinen Wissenszugang mehr. Die konnten keine Schiffe mehr bauen, also mussten sie weg vom Mittelmeer. Haben die Dreifeldertechnik übernommen aus dem arabischen Bereich, ja. sodass sie erstmal nach Kerneuropa eindringen konnten und so weiter. Sie konnten keine Gebäude mehr bauen. In der frühen Gotik sehen Sie das. Die Baupläne der früheren Gebäude und so weiter nützen nichts. Wenn Wissen geheim gehalten wird, geht es innerhalb einer Generation verloren. Wissen muss leben. Vom Architekten, die gab es damals nicht, also der, wo das konstruiert hat, bis zu den Handwerkern runter. Wenn das nicht in Einheit lebt, geht Wissen verloren. Was hat Kaiser Otto gemacht? Er holt sich den französischen Humanisten Gerbert von Aurillac, ein Franzose, der konnte nämlich Chinesisch, Arabisch, um an medizinisches Wissen reinzukommen. Von Konstantinopel hat er es nicht gekriegt, mit dem waren wir im Krieg. Also holt man sich von den Arabern ein Schriftvolk und hat in jede Garnison, aus der später die Klöster entstanden sind, ja, hat er arabische Übersetzer rein, dass man an das Wissen drankommt. Und man hat tatsächlich eine Zeit lang sinnvolle Medizin gemacht. Davon profitierte Hahnemann, weil Hahnemann kam an Manuskripte ran, die der Vatikan nicht vernichten konnte in Siebenbürgen, da hat er sich die Kohle verdient für sein Medizinstudium, indem er vor einen Fürsten die Bibliothek ordnete. Und da kam er auf die Idee, dass es auch ohne Gift geht, nämlich in Energie zu denken und in Information. Auf jeden Fall, dieser Gerbert von Aurillac, dessen Künstlername Papst Silvester war, der lebte nur 3-4 Jahre und dann war er weg. Und dann ist aus diesem humanistischen Ansatz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation ist die Katastrophe geworden, mit der wir uns konfrontiert sehen. Nämlich, es gab ein Rollback, es ist viel schlimmer geworden wie davor. Überall, ab dem Beginn des 11. Jahrhunderts, finden wir im Deutschen Reich Gesundheitsgerichte. Da war immer ein Priester voran, die Gemeinderäte oder Stadträte. Und wenn einer krank war, konnte da dieses Komitee entscheiden, wird er ausgesetzt. Dann hat man die ausgesetzt. Wenn es einen getroffen hat, der manifest krank war aus den eigenen Reihen, also Krankheit war zum Beispiel auch Haarausfall, ja, ich gucke hier niemanden an, ja, auf jeden Fall, Sie haben gut lachen, auf jeden Fall, an Ihnen kann der Friseur gut leben, gell? Auf jeden Fall ist es doch so, dass das schon ein Grund war, den auszusetzen. Wer aber jetzt einen aus den eigenen Reihen manifest krank, ja, dann war es ein heiliger Kranker, der in den Status gekommen ist von den anderen bezahlt zu werden. 2/3 aller Gesetzeswerke zu dieser Zeit galten, den Missbrauch zu verhindern. Die Leute haben sich angemeldet, ich bin krank, hallo, ich bin heilig kranker, du musst mich jetzt bezahlen. 2/3 aller Gesetzeswerke, um diesen Missbrauch zu unterbinden. Aber auf der anderen Seite waren natürlich so tricky Sachen drin. So, wenn die Alte behauptet hat, die brauchte gar kein Gift anzurühren, ja, die hat nur gesagt, mein Alter hat Albträume. Das hat gereicht, den auszusetzen. Und das war ein Todesurteil. Den Winter haben die nicht überlebt. Die dürfen sich in keiner Ansiedlung sehen lassen. Die Todesstrafe wurde exekutiert. Die haben ein Tattoo bekommen, von dem später die Zionisten behauptet haben, den Sechsstern hätten die erfunden. Das hatten die damals bekommen. Und die letzte Ölung natürlich noch. Das war so die Gratis-Reintrabgabe. Ja? Und man hat die ausgesetzt. Aussatz. Und die heißeste Nummer in dieser Krankheitsdefinition, wo natürlich alle normalen Krankheiten, die es so gibt, drin waren, ja, wie schon gesagt, Haarausfall, Pickel, was weiß ich, harter Stuhlgang, ja, auf jeden Fall war da sowas drin wie Gänsehaut bei Luftzug. Das war ein sicheres Todesurteil. Und so hat man die Leute, die nicht mitgespielt haben in dieser neuen Ordnung, ja, in dieser neuen Weltordnung hat man hier ausgesetzt. Und dieses Konzept des Aussatzes ist 1:1 übernommen worden. Der gleiche Mechanismus, Arzt, beziehungsweise in einer größeren Stadt, denn war es eine höhergestellte Persönlichkeit, Gemeinde, Stadträte, konnten so plötzlich eine ganze Gruppe aussetzen. Und dieses Konzept hieß Pest. Und da straft Gott eine ganze Gruppe für Sünde. Ja? Und das hat man natürlich benutzt, Leute auszuhungern. Zuerst hat man die unter Quarantäne hast du 40 Tage, ja, um die auszuhungern. Damit hat man Politik gemacht, Bevölkerungspolitik. Hat man zu viele Leute gehabt, hat man sie umgebracht, hat man sie gebraucht, nach einer großen Hunger, Hungersnot, die nämlich eingebrochen ist ab 1308, bitteschön. Das war die kleine Eiszeit. Bis dahin hatten wir Weizenfelder in Norwegen und so weiter, Plantagen, ja. Und plötzlich eine Eiszeit bricht ein, eine kleine. Die Leute hatten ja kein Glas. Die Leute hatten keine Heizung drin. Wir sehen in Europa erst im 18. Jahrhundert Kamine in den, auch bei den Reichen, ja. Das hat es nicht gegeben. Die hatten kein Glas, ja. Daher kommt auch der Begriff Einfluss, Influenza, vom Wind, wenn es kalt wird. Und Window aus dem Englischen, das ist das Windauge. Natürlich hat man die Fenster so klein gemacht, dass da der Wind nicht durchkommt. Aber wenn es Blasen hat, hat es doch. Und irgendwann muss man das Loch aufmachen, dass man Luft kriegt, ja. Das ist unsere Geschichte. Eine Militärgeschichte. Weströmisches Reich, Stellvertreter Gottes. Die Erde ist eine Scheibe, ja, und darauf lauern auch noch die Viren auf uns, ja. So, das hat sich entwickelt, das Pestkonzept, dass man denn in der Verweltlichung in Pocken aufgesplittet hat. Und sie lernen daraus, dass es Krankheitsbegriffe gibt, die nicht zu rechtfertigen sind. Zum Beispiel Polio. Ist ein Sammelsurium von Sachen. Syphilis ist ein Sammelsurium von Sachen. AIDS ist ein Sammelsurium von Sachen, die man nie und nimmer unter keiner Logik, unter keiner Biologie, unter keiner Medizin zu einem Syndrom zusammenfassen darf. Und dann ändern sich die Definitionen am laufenden Band. Die AIDS-Definition in Afrika hat mit der AIDS-Definition hier nichts zu tun. Das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Da gibt es keine Schnittfläche. In Afrika ist man ein AIDS-Fall, wenn man Untergewicht hat, trockener Husten, Fieber und Durchfall. Zwei davon. Kommen Sie mit der AIDS-Definition nach Europa, haben Sie da kein AIDS, sondern Sie haben extrem Mangel. Und hier sind es Krankheiten, die ursprünglich rein nur was mit Vergiftung zu tun hatten. Nämlich bei Homosexuellen, die sich zur sexuellen Stimulierung quasi das gasförmige Viagra inhaliert haben. Methylnitrit, Butylnitrit. Das ist eine Substanz, die zersetzt sich im Körper in Stickoxid. Das gleiche Viagra macht, verhindert, dass das Stickoxid, was natürlich immer entsteht, bei allen Reaktionen entsteht Stickoxid, dass das nicht abgebaut wird. Und viel Stickoxid macht den Blutdruck nieder, weil die Muskulatur der Gefäße, das ist glatte Muskulatur, auseinandergeht. Verstehen Sie? Und dann bleibt das Blut drinnen. Und dieser Stickoxid ist giftig, das muss neutralisiert werden. Dafür brauchen wir Vitamine, dafür brauchen wir Energie. Und wenn, nicht, und wenn wir es nicht haben, dann sterben wir in der Sepsis, dann bleibt das Blut im Körper. Und damit haben sich die Homosexuellen vergiftet, indem sie das geschnüffelt haben. In den 70er war das eine Partydroge für Junge und Männlein, ja, zusammen, weil das wirkt auch bei der Frau. Der Schwellkörper vorne ist glatte Muskulatur, habe ich viel Stickoxid, stellt sich der auf, ja. Das wissen Sie, wenn es mal richtig sich zur Sau gesoffen habe, ja, dann wissen Sie, es ist ein erstaunliches Phänomen, dass es dann manchmal, also wenn Sie ganz vergiftet sind, geht gar nichts mehr, ist klar, ja. Aber wenn Sie so den Punkt finden, ja, haben Sie kein Viagra, ja. Oder früher, natürlich hat man die Frauen, die das medizinische Wissen in unserem Kulturbereich hatten, im keltischen, im germanischen Bereich, wir waren leider keine Schriftkultur. Da war das medizinische Wissen nur von den Frauen getragen. Und die hat der Vatikan verbrannt. Exklusiv Frauen, die dieses medizinische Wissen hatten, weil man den Leuten die Möglichkeit der Geburtenkontrolle wegnehmen musste. Nach dieser großen Kältezeit, ja, war die Bevölkerung hier um zwei Drittel zurückgegangen und die hatten keine Leute mehr, die für die schufteten und in den Krieg zogen. Also hat man die Hexen verbrannt. Lesen Sie den Hexenhammer. Die Todesstrafe ist nur Wissen und Anwendung von Möglichkeiten der Geburtenkontrolle. Das ist die Todesstrafe. Und dann hat man aber damit sämtliches medizinische Wissen im germanischen, keltischen Bereich zerstört, vernichtet und damit eine Bevölkerungsexplosion ausgelöst. Aber das medizinische Wissen war weg. Früher wussten noch die Frauen, dass und wie die Liebe durch den Magen geht. Heute keine Ahnung. Lassen Sie Ihre Männer die blauen Pillen kaufen. Das ist ungesund, teuer, ja, anstatt ein bisschen billigen Rucola, bevorzugt aus Holland, in der Schüssel, Ihr Mann kann drei Tage nicht auf dem Bauch schlafen. So. Und noch ein kleiner Tipp so. Wenn der Kerl sie zu sehr plagt, ja, dann ernähren sie ihn ganz gesund. Dann ist der Stickoxid immer neutralisiert, also immer viel Vitamin C reinkippe in den Kerl und der lässt ihn Friede, ja. Und wenn es gemütlich werden soll, so zum Hochzeitstag oder so, ja, dann eben richten sie ihn zu oder lassen dich selber zurichten, ja. Und wenn es nichts nützt, Rucola drauf, ja. So hängt es zusammen mit der Biochemie. Allerdings bei den Homosexuellen, ja, hat es bewirkt, dass die schwarze Flecke kriegen. Die schulmedizinisch nicht einmal Krebs sind, weil nur die Zellen dick geworden sind. Weil die Bakterien in den Zellen kaputt waren durch dieses Gift des Stickoxid. Das macht nämlich unsere Bakterien, die den Sauerstoff veratmen, tötet die ab. Und dann haben sie diese Flecken gekriegt. Ganze Bereiche im Körper werden nicht mehr durchblutet, das Blut bleibt stecken. Und das waren auch die Pestbeulen im Mittelalter. Die zwei Ursachen hat, nämlich die eine Vergiftung und extremer Mangel gepaart. Da reicht auch schon extremer Mangel aus, ja. Und natürlich Lymphknoten, wenn die nachher groß werden. Und das waren die zwei Arten von Pestbeulen. Und das haben sie behauptet, das sei ein Virus, obwohl der Mechanismus zu der Zeit bestens bekannt war. Ich habe Marianne Segebrecht kennengelernt, eine bayerische Filmschauspielerin. Ja? Die hat es in ihrem Buch beschrieben, Ich traue der Zukunft, da ist hinten ein Kapitel zu AIDS drin. Ja? Die war bei einem Arzt in München, war die MTA vor ihrer Karriere, der, als die Brüder ankamen, ich hier Flecken da und AIDS, nee, du hier rumgepoppt und Poppers hier inhaliert, ja, also jetzt brauchst du Vitamine und Eiweiß und so weiter und dann geht es vorbei. Und dann ist es vorbeigegangen und den hat man kaputt gemacht. Und stattdessen kriegen die als Medikament ein Gift, was speziell weiße Blutkörperchen abtötet. Also die härteste aller jemals entwickelten Chemotherapien. Das ist deren Medikamente, ja. Und die Homosexuellen machen das aber bis heute, ihre Drogen inhalieren. Gehen Sie mal in so eine Schwulendiskothek, Darkroom nennt man das. Das war nämlich eine Erfindung aus den USA, nämlich die Gratis-Prostitution. Man zahlt nichts für Sex, man geht in einen Club. Da gibt es Bereiche, da ist mit Licht, da wird man gesehen, aber da gibt es auch Bereiche, wo man sich reinschleichen kann, da bleibt man unerkannt, da ist man komplett im Dunkeln. Ich habe mir das angeschaut, ja. Da ist so eine Wand und da ist ein Loch, ja. Und da können Sie entweder was durchstecken oder am Hintern hinhalten, ja. Ohne den anderen zu sehen. Und dann gehen Sie wieder raus und fertig. Und dass das läuft, machen Sie Ihre Poppers. Die machen nämlich Blob, wenn man die aufmacht, die Violen, ja. Und das verdunstet leicht und das schnüffelt man. Und dann macht es so einen Flash-Zustand, ja, wenn bah, der Blutdruck fällt und dann geht es vorne hoch und hinten auf. Und dann im Kreis miteinander. Das nennen die den Party, ja, auf jeden Fall. Das ist der Punkt, was aber ein extremes Gift ist. Bloß und da sagt man, das sei harmlos, das hat nichts mit AIDS zu tun. So sehen Sie, wie dieses Konzept, also Pest, Pestbeulen und so weiter, zu einer Zeit wiederverwendet worden ist, wo die Biochemie absolut klar aufgeklärt hat und Ärzte wussten, wie das zu behandeln ist. Diese Kaposi-Sarkome, die gar kein Krebs sind. Ja? Oder Pilze auf der Lunge. Ist doch klar, dass wenn sie ihre Lunge dauernd vergiftet, dass sie Pilze auf der Lunge kriegen. Es gibt keiner hier im Raum, der nicht die Pilze hat, die, wenn man sie bei Homosexuellen nachweist, dann heißt, du hast AIDS. Das ist die AIDS-Definition. Schauen Sie sich an, wenn das in der Fragestunde nachher kommt, dann zeige ich Ihnen das gern auf, wie die AIDS-Definition hier ist. Nämlich unabhängig, ob Sie jetzt positiv sind oder nicht, ein heiles Spiel. Also verharmlosend ausgesagt. In Wirklichkeit eine Mordattacke. Angstpolitik der USA. So einfach. Jetzt haben wir kapiert, Gift gegen Gift. Man hat das Gift niemals gefunden, Bakterien können es nicht machen. Eine Leiche braucht ein paar Tage, bis der Sauerstoff aufgebraucht ist, so wie ihr Kartoffelsalat, so wie ihre Bouillon, ja. Und erst dann gibt es Toxine. Und das wissen sie, das wissen alle. Und trotzdem haben sie geschwiegen, als die Terroristen angekündigt haben, über die WHO, jetzt werden wir auch noch Milz reinschmeißen, nachdem wir die Hochhäuser da schön platt gemacht haben. Und alle haben sie geschwiegen. Obwohl sie wissen, dass Bakterien nur unter absolutem Sauerstoffabschluss, also in der Leiche, Toxine produzieren können. Hautmilzbrand, wie soll ein Bakterium auf der Haut sein Gift produzieren? Das erzählen Sie mir mal. Aber dieses Konzept, verstehen Sie, das ist so ein Voodoo, weil der 1000 Jahre in den Köpfen drin ist. Das ist Voodoo. Und Sie können es ganz leicht überprüfen. Und am leichtesten ist es natürlich mit dem Konzept der Viren. Gibt es die überhaupt oder nicht? Die krankmachenden Viren. Was ist passiert? Es gab so viel Druck gegen Robert Koch, Eigenversuche. Pettenkofer in München hat klargemacht, was Cholera ist. Nämlich, wenn das Wasser steht, die ganzen Sickergruben in sauerstoffarme Bereiche, Boden absickert, ja, dann natürlich die Fäkalien durch Bakterien zersetzt werden, Toxine entstehen, die Leute das trinken, dann kriegen sie Durchfall, Cholera, und können dran sterben. Ja. Dann hat man dementsprechende Kläranlagen gemacht, beziehungsweise in Thalkirch das Wasser von München abgefasst, und dann war es aus mit der Cholera. Fertig aus. In Berlin auch so. Bloß in Hamburg haben sie aus der Elbe gesoffen. Und jeden Sommer Cholera. Ist doch klar. Im Sommer geht das Wasser der Elbe runter, das Meerwasser drückt rein, die Scheiße sammelt sich, die Leute trinken das Wasser. Das können sie probieren, kriegen sie Durchfall. Und trotzdem hat man diese Konzepte weitergemacht. Was macht der Franzose? In Frankreich hat man Louis Pasteur eingestellt, um eben, dass Frankreich auch gegen England Druck macht. Und Pasteur war schlauer als Koch. Pasteur sagt, voilà, also mit den Bakterien und so weiter. Koch ist ein Betrüger, und bloß Koch konnte nicht dagegen halten, ja? Weil er nicht so eine große Anerkennung hatte in seinem Land wie Pasteur in Frankreich. Weil Koch musste schon einmal flüchten. Koch hat ein Geheimmedikament angeboten, Tuberkulin, dessen Zusammensetzung er geheim gehalten hat. Als Heilmittel bei Tuberkulose. Es wird heute noch eingesetzt, um Kinder zu ritzen im Kindergarten. Bist du immun gegen Tuberkulose oder soll man dich impfen? Damit kamen Hunderttausende aus der Welt nach Berlin, ja, bis sie gemerkt haben, die sterben viel schneller mit dem Tuberkulin als ohne. Und da musste Koch mal kurzzeitig flüchten, bis in der Suez-Krise, ja, Bismarck den Koch wieder geholt hat. Und was macht Pasteur? Die Bakterien waren verbrannt, das war klar. Da gab es so viele Eigenversuche, Pettenkofer und so weiter. Ja? Was sagt Pasteur? Et voilà, mesdames, messieurs. Es gibt Erreger, die sind kleiner als Bakterien. Die können wir mit dem Mikroskop gar nicht sehen. Da gab es ein Elektronenmikroskop gar nicht. Und diese Bakterien machen auch im lebenden Organismus ihr Gift und nannte dieses Ideenkonstrukt entsprechend der Heftelehre Gift, lateinisch Virus. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg die Medizin zum ersten Mal Elektronenmikroskope hatte, die noch viel stärker auflösen können als Lichtmikroskope, hat man nirgendwo diese Viren gesehen. Und hat dieses Konzept ein paar Jahre aufgegeben, ja, bis die USA das wieder voll benutzt. In der Zwischenzeit hat sich eine Linie entwickelt, aus der die ganze Genetik hervorgegangen ist. Die Viren hat man nicht gesehen, dann haben sie einfach, sie brauchten etwas Materielles, um Krankheit zu erklären, das von außen kommt, um ihre Konzepte der Quarantäne, der Auslöschung der Menschen und so weiter zu rechtfertigen, aufrechterhalten. Goethe beschreibt ja, wie ein einzelner Arzt Tausende von Leuten tötet. Und er hat es nicht aus Sadismus gemacht. Das war sein Job. Das war Vatikan, Bevölkerungskontrolle. Und das Gleiche läuft jetzt hier ab. Ja, in den USA verboten, die wirkverstärkenden Impfstoffen. Und hier haben sie Nanopartikel drin, ja? Können Sie mal testen. Nehmen Sie so einen Nanoversiegler vor Ihre Glasscheibe und leeren Sie mal ein Teelöffelchen auf Ihren Lack, ja? Nach einer Stunde schauen Sie Ihren Lack an, da ist ein Loch drin. Weil diese Partikelchen, die physikalisch so klein gemacht worden sind, da wirkt nicht mehr die Chemie, sondern die Physik, die Anziehungskräfte der Atome, der Moleküle. Und die interagieren mit ihrem Lack. In China ist eine Studie aus China veröffentlicht worden, da haben Frauen Oberflächen beschichtet, ja, 300 Arbeiterinnen, mit Nanolacken. Die haben im Jahr, braucht die Firma 60 Gramm Lack. Bei 300 Arbeiterinnen. So wenig ist es. Da ist nur ein, zwei Atomschichten dick drauf und die Oberfläche ist so stark versiegelt, ja. Und da ist an einem Arbeitsplatz, ist die Lüftung ausgefallen, haben die das inhaliert. Und diese Nanopartikel sind genauso groß oder sogar noch kleiner, wie die Zelle selber ihre Portionchen produziert an Fetten und Eiweißen, um Transport zu machen. Verstehen Sie? Das ist die Größenordnung, wie die Zelle untereinander Transport macht. Und diese Teilchen werden begierig aufgenommen, die lösen die Membran auf, weil die Atomkräfte hier fusionieren, bloß die können von der Zelle nicht verdaut werden und töten die Zelle ab. Und als Reaktion drauf macht der Körper Globuline. Globuline sind ganz kleine Eiweißkörperchen, die elektrisch negativ geladen sind. Und sobald was positiv geladen ist, also sauer ist, ja, oder ein Loch hat, dann spalten die sich auf, werden flächig und vernetzen die. So geschieht die Wundheilung. So gerinnt das Blut. So dichtet der Körper seine Zellen ab. Und jedes Mal, wenn sie einen Schlag auf den Muskel kriegen, einen Bluterguss haben oder auf die Leber, Niere oder eine Vergiftung, haben sie sofort einen Anstieg an diesen Globulin. Weil der Körper das Gewebe abdichten muss. Die Zellen funktionieren nur, wenn sie dicht sind. Wenn die nicht dicht sind, dann sind sie kaputt. Eine Zelle funktioniert nur im Unterdruck, dass sie ihre Substanz anziehen kann. Die ziehen sich zusammen, nehmen Substanzen auf. Sie entspannt sich, gibt Substanzen ab. Das haben wir in der Atmung, dieses Prinzip. Aufnehmen, Abgabe. Und das macht die Zelle genauso. Und wenn die ein Loch hat, ist sie kaputt. Und diese Nanopartikel machen Löcher, der Körper kriegt Globuline. Und diese Globuline bezeichnen die im Sinne der Säftelehre als Gegengift. Antikörper. Ich sage Ihnen, es ist viel einfacher, wie Sie denken. Und damit ist das Wichtigste in Bezug auf die Infektionstheorie gesagt. Sie kriegen jetzt noch das Instrument in die Hand, wie Sie das selber überprüfen können. Einfach das Wissen, alle unsere Zellen, der Tier, der Mensch, Pilze, Pflanzen, bestehen aus verschiedenen Bakterien, die in einer Zelle sich gemeinsam gefunden haben, um gemeinsam mehr machen zu können wie der Einzelne. Hier die Gärung, hier der Sauerstoffgewinn, hier der Sauerstoffverbrauch, hier die Bewegung und so weiter. Das im Seminar im Detail. Wenn ich das verstehe, dann verstehe ich auch die neue Medizin. Warum sich das eine Gewebe so verhält mit Wachstum alias Krebs oder Ektodermhäute, auch Organhäute, Drüsen heute mit Abbau. Das ist nämlich hier drin gespeichert, in diesen Bakterien, die unsere Zellen ausmachen. Hier kommen wir auch ran an Biorhythmen und so weiter. Wir kommen hier ran an den I Ching. Ja? Warum hier auch die Zeit der Geburt und der Ort Einschlag hat, Einfluss ausübt, sich wie die Zellen schwingen. Was die wenigsten von Ihnen wissen, gerade die Frauen ist es so wichtig, und wenn sie noch im Alter sind, wo sie Kinder kriegen, dann rate ich Ihnen unbedingt zu dem Buch, bitte merken, die kosmobiologische Empfängnisplanung. Positiv geschrieben. Kosmobiologische Empfängnisplanung. Und da sind hinten Tabellen drin, da legen sie an ihrem Geburtstag genau die Zeit an, wo Sie geboren sind, ja? Wenn Sie das wissen. Und immer bei diesem Mondstand, jeden Monat, sind Sie fruchtbar. Die Frau hat nämlich zwei Zyklen. Einen, der sichtbar ist, der mit der Menzis geht, und der andere ist unsichtbar. Deswegen sich viele Frauen wundern, ich habe doch gerade die Regel gehabt. Oder mittendrin und schwanger. Ja, einen zweiten Zyklus. 70% der Geburten sind im zweiten Zyklus gezeugt. Wenn Sie die Geburtsdaten von sich haben, Zeit oder von den Eltern auch, oder sich noch daran erinnern, an den Zeugungspunkt von Ihren Kindern, ja, können Sie das überprüfen. Und da läuft, mit der Geburt läuft da ein Rhythmus durch. Das ist einer der Beweise, wie Biorhythmen stier durchlaufen. Und das muss man natürlich in der zukünftigen Medizin, muss man das berücksichtigen. Ja, das ist ganz klar. Auf jeden Fall ist die Zelle voll mit Bakterien. Ich habe hier die wichtigsten gezeigt. Im Schema mit der Schulmedizin hier Zellen darf, da wird der Zellkern viel zu groß dargestellt. Hier haben wir nur drei der Bakterien drin, die uns den Sauerstoff veratmen. Die kommen in der normalen Zelle zu 100 vor. In der schnellen Muskelzelle zu 1000. In der Leberzelle, meine Herren, 2000. Aber in der Nervenzelle und in der Nierenzelle, die eng zusammenhängen, nämlich zum Nervensystem gehört die Niere dazu. Bitte schön. sind 3000 Mitochondrien pro Zelle. Und das ist das einzige Fachwort, das Sie sich aus der Biologie merken müssen. Mitochondrien. Einzahl Mitochondrien, Plural. 3000 Stück in der Nervenzelle. Und jetzt wissen Sie, dass Sie sich mit jedem Gift, mit jedem Antibiotika schädigen. Und vor allem mit den Antibiotika made in Germany. Das ist nämlich Chemotherapie. Alle. Und jetzt wird für Sie noch die Sache rund. Koch hat nämlich dauernd Bakterien angefärbt, um zu sagen, guck mal, huch, bei der Krankheit ist der hier ein Bakterium, was du nicht siehst. Weil er dauernd Farbstoffe gekriegt hat von der Farbstoffindustrie. Und haben die anderen gesagt, du guck mal auf, ich säure jetzt mein gesundes Gewebe an, nimm deinen gleichen Farbstoff und ich sehe genau das gleiche Bakterium, Etibet. Und haben sie dauernd andere Farbstoffe entwickelt, die immer schwieriger auszutitrieren waren. Das ist der Fachbegriff, wo sie einen farblosen Farbstoff durch Zugabe von Säure plötzlich blau machen können. Methylenblau zum Beispiel, ja? Und das haben sie gemacht und da kamen die Brüder dahinter, dass sie mit diesen Farbstoffen, die auch farblos sein können, Bakterien töten. Und das war die Geburtsstunde der Antibiose, die Geburtsstunde der Chemotherapie, die Geburtsstunde der internationalen Pharmazie. Farbstoffe als Antibiotika, später als Chemotherapie, weil sie genau in den Stoffwechsel des Zellkerns eingreifen. Bloß der kann sich bedingt reparieren und sie greifen hier in den Stoffwechsel der Nukleinsäure, der Mitochondrien ein. Die können sich aber nicht reparieren, weil die sind in der Zelle gefangen. Die können nicht mehr raus, verstehen Sie? Die können sich nicht erfrischen mit neuer Nukleinsäure, so wie es alle Bakterien machen im Darm, auf der Haut und überall. Die sind gefangen, das ist unsere Achillesferse. Diese Achillesferse liegt auch darin begründet, dass ein normales Bakterium 4 Millionen Bausteine hat an seiner Nukleinsäure, DNS, aber in der Entwicklung offensichtlich, die immer mehr in den Zellkern abgegangen sind. Diese Bakterien, die ehemaligen Korkenzieherbakterien, die uns die Bewegung geben, die haben überhaupt keine Nukleinsäure mehr. Die sind alle im Zellkern. Und hier haben wir nur noch 15.650 Ungrad Bausteine da drin. Und jedes einzelne Baustein ist wichtig. Knalle ich jetzt mit dem Antibiotika da rein, funktioniert das Mitochondrium nicht. Die Schäden akkumulieren in der Zelle, akkumulieren im Organ und sie akkumulieren über die Generation, weil die Eizellen nur von der Frau vererbt wird. Die Mitochondrien in der Eizelle. Diese Bakterien, die uns die Energie herstellen, die wesentliche Energie, deswegen wir atmen, die werden nur über Frauen vererbt in der Eizelle. 500.000 Mitochondrien pro Eizelle. Und die knallen die uns gerade ab mit Giften. Weil die Schäden, natürlich ist bei der Geburt von einem Mädchen, sind die Eizellen schon alle da. Deswegen ist es besonders pervers, Mädchen zu impfen. Oder besonders Kinder, also Kleinkinder oder Pubertierende, die einen Wachstumsschub haben, die brauchen ihre ganze Energie zum Wachsen. Die können die Energie nicht benutzen, um die Gifte in einem Spannungsfeld zu neutralisieren. Und da schneiden wir uns die Achillesferse ab. Und da erzählen Sie mir nicht, dass das nicht gewusst wird in den Kreisen, die entschieden haben, für den Rest der Welt Nanopartikel und in den USA nicht. Ja? Wenn man sieht, die Entwicklung dieser Partikelchen, diese als Impfzusatzstoffe, den Pandemiestoff als MF59 oder AO, Adjuvanzsystem, Adjuvanzsystem in S, AO, AS, 03 oder 04. Das sind Nanopartikel, Öl-Wasser-Emulsion, im Pandemiestoff drin. Und die brennen uns so viele Löcher in die Zellen und gehen natürlich auf die Nervenzellen zu, weil die Nervenzellen 3000 Mitochondrien haben. Die brauchen die meiste Energie. Unser Hirn, bitteschön, ist nur 2% vom Körpergewicht. Ja? Bei den Dicken ist es noch extremer. Ja? Aber braucht 20% unserer Energie, die Birne da oben. 20% unserer Energie, 3000 Mitochondrien. So einfach hängt das alles zusammen. Deswegen gehen alle Gifte, die wir aufnehmen, immer zum Nervensystem und landen im Hirn. Und an den Stellen, wo haben wir in der Dünnschicht, im Schnitt, im Röntgenschnitt, zählen kann, ein Signal, oh, also hast du diese Krankheit und das hast du deswegen und die verläuft gerade so und so, ja, oder du hast die schon abgeschlossen. Das sind die Umschaltstellen, wo die aufsteigenden Nerven runtergeschaltet werden, wieder zum Körper. Das ist ja ein Kreislauf. Diesen Kreislauf der Energie, die da transportiert wird, das nennt der Chinese Qi. Das werden wir im Seminar, werde ich Ihnen dieses Qi, diese Energie in der Wasseroberfläche darstellen. Das ist dissoziiertes Wasser, H+, OH-. Kohlenhydrat, da ist es gespeichert. In der Wasseroberfläche sehen Sie die Energie, mit der die Wasseroberfläche zieht, mit der arbeiten wir die. Und das ziehen natürlich die Nervenzellen an, im Kreislauf, versorgen damit die Organe. Und deswegen landen die ganzen Gifte im Hirn. Und an den Umschaltstellen werden sie nicht mehr umgeschaltet. In diesem Geflecht von kleinen Verästelungen, dem dritten, bleiben die Gifte hängen, reißen Löcher. Und das findet man bei den Leuten, die Löcher im Hirn haben. Oder bei den Kühen. Da hat man es BSE genannt, ja. Die mit ganz giftigen Substanzen gefüttert worden sind. Das ist hier soweit zur Biologie. Und das hier ist so ein Schnitt in eine Zelle hinein. Hier sehen Sie jetzt so ein großes Mitochondrium, das ausgewachsen ist, ja. Wenn die Mitochondrien alt geworden sind und absterben, dann werden die innerhalb der Zelle auch verdaut. Ja? Hier haben sich aber zwei Grad geteilt, ja. Und hier steht eins auf dem Kopf. Das ist ein Schnitt durch eine Zelle. Ich nenne eine Zelle im Kunstharz, zieh das Wasser raus. Kunstharz wird hart. Und dann schneide ich es in dünne Scheibchen, gucke mit dem Mikroskop durch und dann sehe ich hier gerade so ein Mitochondrium hier so liegen. Und hier steht eins auf dem Kopf. Der hat hier gerade am Kopf an. Und das behaupten die doch tatsächlich als HIV. Mhm. Diese Mini-Dinger hier, irgendwelche Vesikelchen, alle unterschiedliche Größen und Formen, als Poliovirus. Und dieses Lipidtröpfchen, dieses Fetttröpfchen, die Fette, die wir rausschwitzen auf der Haut, was denn so unangenehm ist mit der Zeit, gell? Das kommt ja auch aus der Zelle, nicht von irgendwo her. Die werden da transportiert, produziert vom Golgi-Apparat unter anderem, ja. Das behaupten die als Polio, als Pockenvirus. Und das können Sie so ganz einfach überprüfen. Wenn ein Arzt von Isolation spricht, ja, und sagt, na klar, wir haben das Virus isoliert und so weiter, ja, dann frage ich ja, wie? Ja, klar, wir haben Ihren Speichel genommen, spritzen den in ein Hühnerembryo und dann stirbt der Hühnerembryo, also haben wir das Virus isoliert. Aber sie haben es nie gezeigt. Und das ist, wie Sie es überprüfen können, ganz einfach nach der Frage, wo ist das Virus isoliert, wo ist es publiziert. Nur das, was publiziert ist, ist überprüfbar. Und alles andere ist Betrug. Publiziert werden Erkenntnisse wissenschaftlicher Art in Fachzeitschriften. Hier zum Beispiel Biology, das ist der Name der Fachzeitschrift, Jahrgang, Seitenzahl, hier ist die Jahresangabe. Und diese Publikationen sind alle geprüft von der Redaktion und von drei Arbeitsgruppen, die ich nicht kenne, ja, die das Manuskript prüfen. Jede hat ein Vetorecht und überprüft, ob die Argumente belegt sind mit Fotos, mit Messungen und so weiter. Die dürfen sogar ins Labor kommen, dürfen alles überprüfen. Die übernehmen auch die Verantwortung. Die sagen, ja, Argumente sind logisch abgeleitet, Schritt für Schritt. Es ist im Detail beschrieben worden, welche Maschine wir benutzt haben, welchen Chemikalienhersteller wir benutzt haben. Ja? Das wird alles aufgeschrieben, sodass jeder das auch selber nachmachen kann und überprüfen kann. Und hier, das sind die Professoren, das sind Staatsangestellte, ja? Die stehen da mit drauf mit ihrer Unterschrift, dass sie kein Ergebnis, was dem widersprechen würde, ausgelassen haben, dass sie alle Kontrollexperimente gemacht haben, dass kein Irrtum ist und dass sie Verantwortung tragen. Und nur sowas ist ein Dokument, eine wissenschaftliche Publikation. Nicht irgendwie ein isoliertes Foto auf dem Internet, ja? Das ist Betrug. Wo keine Quelleangabe ist, wo sie nachprüfen können, haben die Autoren überhaupt was gesehen. Und das ist der erste Schritt. Ich sehe hier was in meiner Alge. Tausendmal kleiner als ein Bakterium. Hier in einer größeren Vergrößerung, ich sehe den Kern, ich sehe eine innere Hülle, ich sehe die äußere Hülle, immer gleich, Millionen, Milliardenhaft, dann hole ich es aus der Alge raus und ich warte, bis es die Alge mir gibt, ja, mache das Wasser warm, dann gehen die Partikelchen raus, dann zentrifugiere ich die in der Schleuder und dann habe ich die isoliert und stelle die da. Das zweite Futter, ich sehe was in der Alge, im Organismus oder im Speichel oder im Sperma oder im Blut. Oh, das sieht so aus, dann isoliere ich es und ich habe es tatsächlich in der Hand. Und diese Fotos, gibt es nirgendwo. Sie werden nirgendwo eine Publikation finden, wo die Forscher sagen, oh, das habe ich hier im Organismus gesehen, ja, und das habe ich isoliert, das sind gleichförmige Partikel, die sehen alle gleich aus, nichts. Diese Fotos gibt es nicht. So können Sie als Laie das überprüfen, ob hier ein Virus da ist oder nicht. Im zweiten Schritt ist hier noch die Biochemie entscheidend. Die Biochemie, wie ich Ihnen gesagt habe, dieses Bandenmuster, da sehe ich, wie viel Eiweiß ich habe, welche Größenordnung die habe und dass das bei jeder Isolation gleich ist. Und an jeder Küste dieser Welt haben wir diese Alge gefunden und mit ihrer Struktur drin, die immer gleich aussieht, die immer gleich zusammengebaut ist, ja. In Hunderten von Experimenten gezeigt, zeigen das Gleiche auch mit ihrer Nukleinsäure, das nennen wir Biochemie, hier die Nukleinsäure am Stück, dann zerschneide ich die in kleinere Stücke und die Summe der kleineren Stücke zusammenaddiert wieder das große Stück. Ganz einfache Biochemie. Das finden Sie bei keiner dieser Viren, die die Medizin taugt. Weder Ihr Lieblingsvirus Herpes oder Hepatitis A, B, C, D, E, F, G oder Polio oder Pocken oder Influenza-Viren. Bei Influenza zeigt man beim Robert-Koch-Institut Fotos ohne Quellenangabe. Bei der CDC, der amerikanischen Seuchenbehörde, bei dieser paramilitärischen Einrichtung, zeigt man auch auf der Internetseite kleine Partikelchen. Wenn Sie aber schon dran schauen, dann sehen Sie, die sind ja so zerdetscht und krumm und groß und eines dreimal so groß wie das andere. Ja? Nie mit Quellenangabe. Niemals ein Foto, ja, das sind die Viren hier im Speichel. So können Sie es als Laie im ersten Schritt überprüfen. Und ich zeige Ihnen nach der Pause das Resultat von Überprüfung, die wir gemacht haben, aber die denn hauptsächlich andere gemacht haben, weil die Behörden unsere Fragen schon gar nicht mehr beantwortet haben. Ich zeige Ihnen das Resultat von Beweisfragen an den Staat und nur das zählt. Nicht das, was ich erzählt habe. Das ist für Sie zur Biologie ganz interessant, aber zur Überprüfung zählen nicht meine Argumente, sondern das, was der Staat selber sagt. Und das wird Sie schockieren. Dazu brauchen Sie wieder Sauerstoff, sonst fallen Sie mehr um in Ihrem Hirn. Ich bitte Sie jetzt 10 Minuten Pause zu machen, die Fenster aufzureißen und dann kommt es hart.